Balu Hörspielmuseum.
Romeo Store und die Tonboutique präsentieren Warum starb Alvarez? Eine mehrteilige Sendereihe der Tonboutique. Heute der 5. Teil und wir wünschen gute Unterhaltung.
Wenn du kein Geld hast, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, was zu verkaufen. Und notfalls verkaufen wir dich stundenweise.
Als Stricher?
Nein, als Table Dancer. Da tanzt man auf dem Tisch und zieht sich aus. Und dafür kriegt man von den Leuten Geld zugesteckt. Und dann gibt es Live-Sex.
Ach nee, ich nehme an, du kennst dich da aus.
Nein, ich habe ja auch nicht so ein großes Gerät wie du. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Zeig doch mal dein Gepäck her. Und noch nicht einmal eine Automatikuhr. Deine Klamotten sind auch gar nichts wert. Aber sag mal, wie bist du hierher gekommen? Hat das auch dein Freund bezahlt?
Nein, ich habe die Tickets für uns beide.
Mann, damit bist du gerettet. Du verkaufst sein Ticket.
Aber...
Hier haben wir es ja schon.
Aber Kemal, das kann man doch nicht machen.
Hey, dein Freund ist nicht da. Keine Ahnung, wo er ist, ob es ihn überhaupt noch gibt. Und hier sind gültige First-Class-Scheine. Damit kannst du im HI wohnen.
Im HI?
Ja, da hat selbst unser Staatspräsident eine Suite. Hotel Indonesia, das Hotel an dem runden Platz. Da gibt es nachts auch coole Sachen. Da gehen nur die Reichen hin.
So, dann werde ich jetzt mal packen.
Okay, wir sehen uns draußen.
Ich packte gerade meine Sachen zusammen, als mir eine Idee kam. Ich griff zum Haustelefon. Ich hätte gern ein Gespräch mit der Hazar Shipping Company hier in Jakarta.
Haben Sie die Nummer?
Nein.
Bitte warten Sie einen Augenblick,
sagte die Stimme am Telefon. Dann wurde es still. Die Telefonistin rief wahrscheinlich die Telefongesellschaft an. Und dann meldete sie sich wieder.
Die Hazar Shipping Company hat leider kein Telefon.
Ich dankte freundlich und legte auf. Die Hazar Shipping Company war also eine Briefkastenfirma. Rasch holte ich meine Sachen aus dem Versteck, kontrollierte nochmal alles und verließ dann das Haus, ohne Trinkgeld zu geben. Mein neuer Freund Kemal wartete bereits draußen. Ich hielt es für zweckmäßig, einen guten Standplatz aufzusuchen und zu warten. Kurz vor 12 kam ein grauer VW-Käfer angebraust und blieb in der Nähe des Hoteleingangs stehen. Die Beifahrerin erkannte ich sofort. Sie hatte am Morgen mein Hotelzimmer bezahlt. Die Fahrerin des Wagens kannte ich nicht, fragte mich aber, ob es vielleicht nicht jene Frau war, die ich Emma Peel getauft hatte. Genau um 12.15 Uhr ging die ältere Frau ins Hotel und kam nur einen Augenblick später wieder heraus. Die Fahrerin stieg aus und gemeinsam wanderten beide Frauen zum nächsten öffentlichen Telefon. Und Kemal schlich ihnen nach. Er kam erst wieder zurück, als die beiden Frauen wieder weggefahren waren. Kemal grinste, als er mir einen dreckigen Zettel reichte.
Diese Nummer hat sie angerufen. Das ist das HI. Normalerweise kann ein Kerl, der mit dem HI Ärger hat, sich gleich seinen Totengesang bestellen. Denn wenn da wirklich ein wichtiger Typ hintersteckt, hast du bald jeden Straßenpolizisten als Gegner.
Wirklich?
Kopf hoch, alter Freund. Du hast doch mich. Jetzt bringen wir erstmal deine Tasche in Sicherheit.
Damit ging er flotten Schrittes in Richtung Diki-Bahnhof, in die Siedlung namens Kendall. Dicht gedrängt standen in schmalen Straßen einstöckige Holzhäuser mit Fenstern ohne Fensterglas, allesamt ohne Stromversorgung. Kemal führte mich in eines der Gebäude. Er ging eine schmale, steile Treppe hoch und stellte mich einer Frau vor, die an einem Campingkocher saß. Kemal und sie besprachen etwas, was ich nicht verstand. Dann nahm Kemal das Envü mit den Tickets aus der Tasche und drückte sie mir in die Hand. Er zog ein Brett aus der Wandverkleidung und schob meine Reisetasche hinein. sagte noch etwas zu seiner Schwester und verließ dann mit mir wieder das Haus. Auf dem Weg zum Pan Am Büro erzählte er mir, dass seine Schwester ihn und drei andere Geschwister großgezogen hätte, nachdem die Eltern verschwunden waren. Ich wollte taktvoll sein und fragte nicht weiter nach.
Und was ist mit dir? Arbeitest du für einen Sicherheitsdienst oder bist du eine Art Geheimagent?
Nein, ich bin Disc-Jockey.
Du legst in einer Disco Platten auf. Hältst du mich für doof?
Ich bin Rundfunk-Disc-Jockey in Spanien.
In wo?
Spanien, Europa.
Dann ist
da ist nämlich unser Boss ermordet worden.
Dann ist wohl dein Job zu Ende. Und wieso bist du dann nicht nach Afrika zurückgefahren?
Ich komme nicht aus Afrika, ich bin in Berlin geboren.
Die irre Stadt mit der Mauer drumherum. Da fährst du einfach wieder hin. Ich wusste gar nicht, dass dort Schwarze leben.
Ich bin dort ein einsamer Exot. Damit betrat ich das Büro von Pan Am. Die freundliche Dame hinter dem Schalter schluckte meine ausgedachte Geschichte. Ich erklärte, das zweite Ticket wäre für meine Sekretärin gewesen und jetzt hätten sich die Reisepläne geändert. Schließlich füllte sie einen längeren Zettel aus und fragte mich dann nach meiner Reisepassnummer. Ich habe alle Sachen schon meinem Fahrer übergeben. Ich meine, wenn das ein Problem sein sollte, könnte ich natürlich nochmal wiederkommen. Sie sah mich einen Augenblick an, legte mir dann den Bogen vor, ich unterschrieb unleserlich und sie zahlte mir fast 1.400 Dollar aus. Dafür bekam sie 10 Dollar Trinkgeld und ich verließ den Pan Am Shop wieder. Draußen holte ich erstmal tief Luft.
Hat alles geklappt?
Ja, und wo ist jetzt ein Geschäft, wo man gute Kleidung bekommt? Wir beide brauchen einen Anzug. Wenig später kam Kemal aus der Umkleidekabine und ich hätte ihn fast nicht mehr erkannt. Er wirkte jetzt vor allem deutlich älter. Auch ich verschwand in meiner Kabine und zog neue Sachen an, während der Verkäufer die Rechnung zusammenstellte. Mein Wunsch, in US-Dollar zu zahlen, war kein Problem und die Sachen waren billiger als erwartet. Unsere bisherigen Sachen in einer Tüte fuhren wir mit einem klimatisierten Taxi durch die Stadt zum Holiday Inn. Hier buchte ich ein gemeinsames Zimmer für uns. Kemal fühlte sich allerdings in den neuen Klamotten unwohl. Kaum waren wir im Zimmer, zog er sich vollkommen aus.
Wieso gibst du so viel Geld aus?
Weil du gesagt hast, die Frau hat vorhin mit dem Hotel Indonesia telefoniert. Und sobald wir dort anrufen, wird man sich für mich interessieren.
Und dann haben wir keine Chance.
Doch. Wer war es denn, der uns so gut ausgestattet hat?
Na du hast doch das Ticket verkauft.
Was man wahrscheinlich nicht so schnell rauskriegen wird. Ergo, unser Gegenspieler glaubt, dass es eine Person im Hintergrund gibt, die mir Geld gegeben hat.
Und wieso?
Weil die Person von dem Wert der Sachen in meiner Tasche weiß. So, jetzt muss ich telefonieren. Eine Verbindung nach Spanien, bitte. Ich gab der Telefonistin gerade die Telefonnummer von unserem Sendeschiff, als mir etwas Dummes einfiel. In Jakarta war es jetzt fast 14 Uhr, demnach erst 8 Uhr in Villaricos. Also Maschine zurück, geben Sie mir bitte Villaricos. Ich diktierte die Vorwahl und dann die Telefonnummer. Zu meiner Überraschung klappte die Verbindung sofort.
Was? Good morning.
Peggy, ich bin es, sag nix, ich habe nur eine Frage. Kannst du etwas mit Mikrofilmen anfangen, die aus dem Bankschließfach von Alvarez stammen?
Wie kommst du darauf?
Du hast von Alvarez so deutlich geredet und von Olga. Also Alvarez hat ein Schließfach in Dubai und ich habe den Inhalt.
Du hast recht, ich interessiere mich.
Sagen wir mal lieber, Leute auf Landen interessiert sich.
Ich werde mal hören.
Peggy, red bitte laut. Jamo ist nämlich verschwunden. Und ich brauche eine Adresse hier in Jakarta, wo ich mit jemand sprechen kann. Ich rufe in 5 Minuten wieder an. Damit legte ich auf und genoss den fragenden Blick von Kemal. Fünf Minuten später bestellte ich abermals eine Fernleitung und dieses Mal nahm Peggy schon nach dem ersten Klingeln ab. Ich bin es.
Also man ist sehr interessiert und das ist genau das Problem. Das ist was für einen Experten. Also der Mann nennt sich Fischer und er möchte zu dir kommen um 1.
Es ist bereits 13 Uhr durch.
Nein, nachts um 1 Uhr. Sag mir das Hotel und er kommt dorthin.
Holiday Inn.
Ist gut und sei vorsichtig.
Danke, wiederhören. So. Und wenn alles klappt, kriegst du die Mäuse. Vorausgesetzt, du hilfst mir jetzt bei einer großen Aktion. Und ich sag dir gleich, es kann gefährlich werden. Gut eine Viertelstunde später standen wir vor dem wichtigsten Hotel von Indonesien. Kemal hatte mir auf dem Weg erzählt, dass selbst die Regierung alle wichtigen Entscheidungen in diesem Hotel traf. Wenn es also einen Treffpunkt für eine indonesische Mafia gab, dann war das hier. Niemand hielt uns auf, als wir durch die offenen Glastüren schlenderten und die nächstbeste Treppe nach oben stiegen. Sicherheitshalber ließ ich Kemal vorangehen. Er schien einen siebten Sinn zu haben. Wir nahmen an, dass die Nummern der Nebenstellen mit den Zimmernummern identisch waren. Doch der fragliche Raum wirkte eher wie eine Abstellkammer. Es war eine zweiflügelige Tür mit einem großen Schloss. Kemal spielte gerade hindurch, als nebenan eine Tür geöffnet und zwei Männer in schwarzen Anzügen heraustraten. Sie packten beide den neugierigen Kemal am Kragen und fragten ihn etwas. Ihre Stimmen klangen laut und durchdringend. Es musste etwas geschehen. Ich hob meinen Fuß und ließ meine neuen, schweren Schuhe bei einem der Kerle an seine empfindlichste Stelle prallen. Sofort zuckte er zusammen und drehte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht zu mir um. »Lass ihn los!«
»Na, du weißt wohl auch nicht, wie man sich hier benimmt. Gibt es hier ein Problem?« »Nein, Salibärchen, das ist Rick und er hat einen Begleiter. Wenn das Rick ist, soll er hereinkommen.« »Ja, kommt beide herein. Übrigens, so ein Anzug steht dir gar nicht, Rick. Darin siehst du so alt aus.« »Na, was sagst du zu der Suite?« »Ja, Mo, ich lasse dich mit deinen Freunden allein.« »Ricky, von welchem Geld hast du dir eigentlich den Anzug gekauft?«
»Davon, dass ich dein Ticket verkauft habe, mein lieber Jarmo.«
»Toll! So, jetzt gibt es erstmal einen Whisky, einen kleinen für dich und einen großen für mich.« »Ich trinke keinen Alkohol. Selber schuld. Also dann Skoll.«
»Also, Jarmo. Was hast du getrieben, nachdem du unser Hotelzimmer verlassen hattest?«
»Wenn ich das wüsste. Ich war jedenfalls am nächsten Morgen so breit, dass ich kaum stehen konnte. Und da lag ich unter Ben.«
»Ich denke, deine Errungenschaft heißt Salibärchen.«
»Alle nennen ihn auch den Cleverman. Ich nenne ihn ja Sali. Aber eigentlich heißt er ja Yusuf. Ben ist sein Neffe.«
»Demnach hat also dieser Ben dich abgeschleppt.«
»Ja, weil ich besoffen, wie ich war, dem Bartender erzählt habe, warum ich in Jakarta bin. Scharf war ich ja auf den Bartender, aber dann hatte ich ja dieses Blackout.«
»Und wachtest in den Armen von diesem Ben auf?«
»Aber nein, es war fürchterlich. Er hat mich vergewaltigt und wollte mir Brustwarzenklammern verpassen. Und dann hat er so einen extra großen Dildo geholt. Da habe ich ihm eine gescheuert und ihn in die Eier getreten. Und im nächsten Moment kam sein Onkel dazu.«
»Und?«
»Der hat gelacht und mir dann erzählt, was Ben rauskriegen sollte. Es ging um das Schließfach und um diesen Pass. Auf den ist er scharf, wie auf das Zeugs von Alvarez, die Sachen, die in Alvarez Haus auf dem Schreibtisch lagen.«
Und wieso?
Sali ist Geschäftspartner von Alvarez gewesen. Er hat Alvarez mit Geld für seine Transaktionen ausgestattet.
Und dann hat der liebe Sali ihn...
Sali hätte ihn einfach ersäuft, wenn er falsch gespielt hätte.
Naja, und was ist jetzt mit dir?
Mir geht es gut.
Gut?
In Spanien will man mich in den Knast sperren. Und wenn ich da Glück habe, dann stehe ich doch ohne Shop auf der Straße. Alvarez ist tot. Und Olga wird den Sender zumachen. Also arbeite ich hier.
Ja, Mo, der Kerl hat was mit den Weibern zu tun, die nachts bei Alvarez im Haus waren.
Die Frauen gehören zur Hazard Shipping Company.
Ich weiß. Und als ich das Hotel verließ, da tauchten die Weiber auch wieder auf.
Da bezahlt man dein Zimmer, dein Futter. Und dann guckt man kurz mal ins Zimmer. Und da ist der doofe Pass weg. Sali war ganz schön wild. Er hatte Angst, dass du den Pass womöglich an irgendeinen windigen Hehler verkaufst. Bloß weil du keine Knete hattest.
Es geht also nur um den doofen Pass?
Sali ist dir sehr wichtig.
Also von mir aus kann er ihn haben.
Und du musst es auch nicht für umsonst tun. Sali hat prima Jobs für dich. Ein Tanzlokal in Singapur. Da fängst du als Erotikdancer an. Und wenn alles gut geht, kannst du sogar Clubchef werden. Es gibt auch ein schwules Bordell in der Schweiz, die einen Schwarzen wollen. Ja, lässt gerade Boys dafür kommen.
Und vielleicht nicht ganz freiwillig.
Die sollten froh sein. Sali hat einen perfekten Laden. Wenn man dazugehört, dann braucht man sich keine Sorgen mehr zu machen. Schau dir mal mein neues Tattoo an.
Ja, mach mal so weiter, Jabo. Denk bloß an denkt.
Sali wollte, dass der Typ die Steine mit dem Ziff nach Beirut bringt, aber das ist ja nie angekommen.
Jabo, wenn du so viel weißt, was hat denn der Sali mit Olgas Sender zu tun?
Nichts, er hat nur die Schiffsgeschäfte mit Alvarez gemacht.
Ja, aber es ist doch aber offensichtlich, dass da was nicht stimmt. Ich vermute, das Sendeschiff wird noch für andere Zwecke benutzt.
Aber Sali hat damit nichts zu tun.
Ja, aber du weißt doch mehr, als du mir sagst.
Das sind Nebengeschäfte. Sali macht Regierungsgeschäfte. Und manche sagen, er wird mal ganz groß. Komm, wir fahren jetzt zu deinem Hotel und holen den Pass. Wie ist das Zimmer denn so im Holiday Inn?
Du weißt davon, dass ich im Holiday Inn wohne.
Es gibt nichts, was Sali nicht weiß.
Kurze Zeit später hielten wir vor dem Hotel. Immerhin, meine Zimmernummer kannten sie noch nicht. Ich führte also die Gruppe an und holte den Pass hervor, den ich unter der Matratze versteckt hatte. Als ich das gute Stück Jarmos Begleiter aushändigte, lächelte dieser zufrieden und fasste mit der Hand in seine Jackentasche. Na bitte, schoss es mir durch den Kopf, jetzt will Jarmo ja sehen, wie Sali war. Jetzt hatte bestimmt unser letztes Stündlein geschlagen. Doch im nächsten Moment holte der Typ ein Lederetui heraus und entnahm diesem ein paar Scheine. $500. Ich gab den Pass, doch ich hielt Kemals Hand hin und er gab ihm das Geld. Während Kemal ungläubig wie eine Salzsäule dastand, hauchte mir Jarmo einen Kuss auf die Wange.
Also willst du nun einen Job bei Sali?
Nee, ich fahre nach Villaricos zurück, Jarmo, und ich werde den Fall Alvarez klären. Jarmo lachte, winkte und verließ mit seinem Begleiter das Zimmer. Kemal schloss hinter den beiden die Tür und schaute mich an.
Du weinst ja.
Ich nickte. Ich war nicht nur traurig, ich war auch sauer. Jarmo war ein Flittchen, aber es hatte keinen Sinn, Trübsal zu blasen. Es ist Zeit, dass wir die Sachen aus meiner Reisetasche holen. Ich werde uns ein Taxi rufen.
Wer weiß, ob der Mann, mit dem dein Freund zusammen ist, nicht noch an den anderen Dingen in deiner Tasche interessiert ist. Komm, lass uns Paters benutzen.
Kurz darauf bestiegen wir einen klimatisierten, aber vollen Linienbus. Kemal zahlte unsere Fahrt. Der moderne Bus rumpelte über die Schlaglöcher der Straßen. Ich sah Häuser auffielen und die kleinen Feuer davor. Wenig später waren wir bei Kemals Schwester. Dort hatte Kemal eine pfiffige Idee. Er packte meine wichtigen Schätze aus meiner Reisetasche in eine einfache Tüte, die fortan Kemal trug. Als wir die einfache Behausung wieder verließen, fragte ich Kemal, warum er seiner Schwester nicht das Geld gezeigt hätte. Er lachte.
Wenn meine Schwester $500 auf einmal sieht, trifft sie der Schlag. Sie glaubt dann bestimmt, ich hätte es gestohlen.
Damit traten wir die Rückfahrt an und waren gegen 23 Uhr wieder im Hotel. Als ich den Zimmerschlüssel holen wollte, wartete auf uns schon ein älterer Mann mit großer Brille und zerknittertem Anzug.
Fischer Brosman, ich bin Inspektor der Lloyds-Versicherung. Hier ist mein Ausweis. Ich habe mir hier im Hotel bereits ein Arbeitszimmer gemietet. Wenn Sie möchten, können wir gleich hinübergehen. Ja, kommen Sie bitte rein. Ich habe auch mein Mikrofilm-Lesegerät dabei.
Kemal, gib bitte mal die Filme raus.
Fein, nehmen Sie Platz, bestellen Sie sich ruhig was. Das hier wird dauern. Essen Sie ruhig, trinken Sie. Sie sind meine Gäste.
Es dauerte wirklich lange. Kemal und ich aßen währenddessen, rauchten und der alte Mann saß gespannt vor seinem Gerät. Immer wieder griff er zu seinem dicken roten Stift und umrandete bestimmte Positionen auf seinen Listen.
Die Sachen hier sind alle wirklich sehr interessant und geben uns wichtige Hinweise. Doch die Unterlagen sind nicht auf dem neuesten Stand. Haben Sie mir wirklich alles gegeben?
Doch, mehr Filme waren nicht im Schließfach.
Ja, vielleicht haben Sie etwas, wovon Sie nichts wissen. Denken Sie nach. Es sind Unterlagen neueren Datums, die ich suche. Ich würde nicht so deutlich fragen, wenn ich unsere freie Mitarbeiterin Miss Walsh davon berichtet hätte.
Also Peggy, also Mrs. Walsh, ist doch nur Olgas Sekretärin.
Ich weiß nicht darüber Bescheid, wo sie genau arbeitet, aber sie schickte uns vor rund 2 Wochen einen Eilbrief.
Kemal, gib mir mal meine Reisetasche, mal sehen. Ich bin nämlich zu einer Datakassette gekommen.
Ah, ja, da haben Sie ja was Interessantes. Kommen Sie. Das hier ist ein modernes amerikanisches Hotel. Wollen wir mal hoffen, ob es hier eine Möglichkeit gibt, so eine Kassette abzuspielen. Man musste extra den Manager wecken, dann erhielt Mr. Brosman die Möglichkeit, einen Rechner der Verwaltung für seine Zwecke zu nutzen. Zu meiner Verblüffung hatte der alte Mann keine Probleme mit dieser Technik, die für mich ein Buch mit 7 Siegeln war. Er schrieb ein paar merkwürdige Textzeilen mit ungewöhnlichen Symbolen, dann druckte ein IBM-Drucker lange Listen aus. Das ist das größte und beste Material, was Sie bringen konnten. Aber diese Datakassette scheint mir eine Kopie zu sein. Ich habe das Original bei meiner Chefin gefunden. Vielleicht glaubt sie, dass die Sachen was taugen für eine gute Story. Sie schreibt nämlich auch für Le Monde. Ah, dann haben sie eine clevere Chefin. Aber ohne die richtigen Hintergrundinformationen wird sie mit dem Material wenig anfangen können. Höchstens Sudan Salim erpressen. Wen? Ah, hier in Jakarta ist ein bekannter Zeitgenosse. Manche nennen ihn den Clever Man. Ein übler Bursche. Sein Neffe Ben hat in Deutschland studiert. Alvarez hat für ihn gearbeitet. Und wenn Sie mich fragen, ist der Typ auch schuld am Tod von Alvarez. Also, kommen wir mal zum Geld. Sie wollten Bargeld.
Was ist los?
Na, die Bezahlung. Du hast mir geholfen und du kriegst natürlich das Geld. Für deine Schwester, deinen Bruder und dich.
Die 500, das ist schon zu viel, zu viel.
Na sehen Sie, es ist besser, wenn ich Ihnen das Geld überweise. Geben Sie mir einfach Ihre Kontonummer. Ich habe nur ein Gehaltskonto in Spanien. Das habe ich noch nicht mal selber aufgemacht. Ja, dann erledige ich das. Also dann Ihnen beiden alles Gute.
Traust du ihm?
Ich glaube ja. Kemal blieb über Nacht in meinem Hotelzimmer. Doch als ich gegen 11:30 aufwachte, war er nicht mehr da. Auf dem Notizblock fand ich eine Nachricht von ihm. Thank you, I will remember you. All good luck, Kemal. Ich wollte gerade ins Bad trotten, als ich mehrere Zettel sah, die jemand unter der Tür durchgeschoben hatte. Es waren Telex-Ausdrucke. Mr. Brosman hatte für mich bei der Lloyds Bank ein Konto eröffnet. Ich hatte ja nie einen konkreten Betrag gefordert und erwartete dementsprechend vielleicht 100 oder 300 Pfund, doch es war erheblich mehr. Ich packte meine Sachen zusammen und ging hinunter zur Rezeption. Dort gab es einen besonderen Schalter, wo Flugreisen gebucht werden konnten. Ich legte meine Tickets vor und während ich die Hotelrechnung zahlte, klärte eine andere Mitarbeiterin meinen Rückflug. Und alles klappte perfekt. Ja, damit ist sichergestellt, dass es auch spannend bleibt. Bei Gelegenheit gibt es dann die 6. und letzte Folge. Das hier war die 5. Folge des mehrteiligen Thrillers Warum starb Alvarez? Es sprach das Team der Tonboutique und das waren heute Jarmo, Georgi Brösel, Dustin Hartfield und Jason Preston. Und hergestellt wurde das Ganze am 8.11.2008 in den Studios der Tonboutique. Wir sagen Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal.